Ist dem Herrn. Ich bin so dankbar, einfach Marianne und Friedel wiederzusehen,
ja,
und einfach zu sehen, dass ihr im Dienst seid und dem Herrn dient. So viele von unseren Kollegen sind nicht mehr im Dienst des Herrn. Und es ist nicht selbstverständlich. Es ist einfach ein wirklich Gnade Gottes. Ich habe mal mit Reinhard Bonke gesprochen und er hat gesagt, ich habe schon oft die Flinte ins Korn geworfen. Aber er hat gesagt, ich bin immer wieder zurück und habe es wieder geholt. Amen. Und so geht es uns auch, oder? Dass ab und zu hat man so Zeiten, wo man durchstehen muss. Und der Dienst ist schöne, so schöne Seiten, aber auch dann so richtig herausfordernde Seiten. Und man muss halt beide durchgehen und einfach treu sein dem Herrn. Und er ist immer treu. Er ist immer treu. Wir sind vor 24 Jahren sind wir in diesem Dienst gegangen, im Glauben. Und der Herr hat uns über die Jahre immer versorgt. Wir haben immer Essen auf dem Tisch gehabt. Unsere Mission ist ja ein Glaubenswerk. Wir haben jetzt nicht irgendwie eine große Denomination, die dahinter steht. Es ist einfach, wir vertrauen dem Herrn. Und er ist so treu. Und wir sind dankbar auch für die Freundschaft mit euch. Ja, preis dem Herrn. Halleluja. Und dann, ich bin so dankbar, dass meine Family da ist. Meine drei Töchter, das ist auch jetzt bei die zwei Ältesten, sind auf der Bibelschule in Colorado. Das ist weit weg von uns. Das ist 28 Stunden Fahrt mit dem Auto. Jetzt dürfen wir sie genießen, diese Zeit jetzt in Europa. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Und bin dankbar auch so sehr für Simone, die über die Jahre einfach zu mir gestanden ist, meinen Rücken freigehalten hat und auch so den Dienst selber liebt, mitarbeitet. Und das ist so eine Freude. Und ich bin so dankbar für diese Frau, die der Herr mir gegeben hat und der Herr hat mir dir gegeben. Sie muss damit leben, ja. Ja, aber ich möchte einfach gleich zum Text kommen, weil es ist so ein schöner Text, was wir heute haben. Und ich werde es versuchen, in der Luther zu lesen. Das ist ein bisschen schwieriger für mich, aber ich habe so eine Hoffnung für alle geschaut und es war einfach nicht so, es war so fad, weißt du, nicht so... Ja, nicht so hilfreich. Und aber bevor ich zum Wort Gottes komme, ich habe vor ein paar Wochen ein Telefonat gehabt mit einem lieben Freund. Der war schon 20 Jahre Pastor in einer Pfingstgemeinde. Und er ist jetzt nicht mehr, er ist raus aus dem Dienst und er hat mir dann begonnen zu erklären, wie er jetzt überzeugt ist von Katholizismus, also von als katholische Lehre. Und er hat da mich versucht zu überreden, weißt du, aber nicht aus der Bibel, sondern aus irgendwelche Schriften, weißt du? Und wenn du irgendwelche Schriften liest, dann kannst du dich überzeugen über alles. Da bist du auf dem Holzweg, weil wir haben das Wort Gottes, das ist unser Fundament. Das ist mein Fundament, auf dem baue ich. Die ganzen anderen Bücher und alles, was geschrieben ist, muss mit dem passen, sonst... Ja, es ist nichts für mich. Aber weißt du, ich habe zu ihm gesagt, weißt du, dein Dienst ist vorbei, wenn du diesen Weg gehst. Er ist im Clinch mit seiner Frau und ein paar so Dinge. Es hat ihn viel Probleme gebracht, aber er hat auch geschlossene Türe für den Dienst. Und dann sagte er mir etwas Interessantes. Er sagte, weißt du, Chris, das bringe ich natürlich nicht auf den Kanzel. Meine Meinungen bringe ich nicht auf den Kanzel. Ich werde natürlich das predigen, was ich predigen sollte, nach meiner Denomination. Und weißt du, das hört sich im Moment nicht schlecht an. Aber dann, warum nicht? Warum stellen wir keinen Imam ein, der einfach christliche Lehre predigt? Oder? Oder ein Mönch aus dem Hinduismus. Könnten wir auch anstellen, weil er einfach seine Meinungen nicht predigt, aber nur das predigt, was eigentlich gepredigt werden soll. Und hier siehst du einfach ein Problem. Und das ist ein großes Problem. Was viele Leute haben, so eine schizophrenische Gedankenweise, dass quasi ich Gott dienen kann und auf die andere Seite irgendwas anders auch haben kann. Das ist eigentlich die Lehre von Judas. Judas Iskariot, der ein Doppelleben geführt hat. Er wollte alles haben, was Jesus zu geben hat, aber er wollte auch, er hat seine eigene Agenda gehabt, was er durchgeführt hat. Und es hat ihn wirklich am Ende zu Scheitern gebracht. Aber ich möchte diesen Text lesen. Es ist ein wunderbarer Text. Der alte und der neue Mensch. Und wir fangen bei Epheser Kapitel 4. Wir beginnen bei Vers 17 an. Und ich werde es versuchen zu lesen. Bitte habt Geduld mit mir, aber wir werden durchkommen. Halleluja. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in ihrer Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt noch doch von ihm gehört und seid in ihn unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist, möchte ich unterstreichen. Hier sagt, wir ziehen an, was Gott geschaffen hat, wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist nicht irgend so eine Theorie oder eine Gedanke, aber es zeigt sich realistisch in unser Leben. Es muss Frucht bringen. Und dann Vers 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind, zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung seien fern von euch, samt alle Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergibt einander dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir beten, Herr, dass du dein Wort aufschließt heute Morgen, dass es in uns wirkt, dass es Leben wirkt, Herr, dass du wirklich Veränderung in uns schaffen kannst, dir zu Ehre, Herr. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du da bist und zu uns sprichst, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich möchte einfach die Bibel, was hier so schön in der Mitte rauskommt, und das ist in Vers 22, 23, ist, zieht aus das alte Leben. Ja. Viele möchten das Neue auf dem Alten ziehen. Ja. Weißt du, wir möchten unser Habgier, wir möchten unsere Lüsten und alles möchten wir noch schön behalten, aber wir möchten auch Christus anziehen. Vor vielen Jahren war meine Mutter und meine Eltern waren ja Missionare in Afrika und waren an der Grenze zu Ruanda in Kabale in Uganda. Und eines Tages war meine Mama so unterwegs, sie hatte ein Riesenherz für Kinder. Und da kam ein kleiner Junge, der war vielleicht so 6, 7 Jahre alt und hatte ein T-Shirt an von einem Erwachsenen. Also das ging ihm bis zu den Füßen und bettelte, er war ein Straßenkind. Und meine Mutter hat so ein Herz für solche Kinder gehabt und sie hat ihm dann etwas gegeben, aber der Heilige Geist sprach zu ihr. Und als sie nach Hause fuhr, konnte sie das nicht abschütteln, dieser kleine Junge, keine Eltern, und sie hat ein bisschen mit ihm gesprochen. Und dann hat sie einen Deal mit dem Herrn gemacht und hat gesagt, Herr, wenn ich den Jungen wieder sehe, den gleichen Jungen, ich nehme ihn zu mir zu Hause. Den nehme ich mit mir. Es hat 6 Monate gedauert. Und in dieser Zeit war er fast zum Menschenopfer für okkultische Sachen geworden, weil die Straßenkinder sind sehr unter Gefahr in Afrika. Aber nach 6 Monaten hat sie ihn wieder gesehen. Hat gesagt, okay, Herr, ich halte mein Wort, hat ihn dann genommen und zu sich nach Hause. Er hat jetzt so kurze Hosen angehabt, ein T-Shirt, was schon wahrscheinlich die letzten 4 Monate nicht gewaschen wurde. Er war glänzig und kannst eh verstehen. Das war kein Glanz vom Stoff, sondern von Zeug, was drauf war. Sehr schmutzig. Und sie hat ihn nach Hause genommen. Und sie haben dann ihn ins Bad genommen und einer von den Mitarbeitern wollte ihm ein Bad geben. Und sie haben ihn ausgezogen und haben dann seine Kleidung genommen. Der Mitarbeiter wusste, was Sache ist, aber er wollte die kurze Hosen nehmen und wegwerfen in den Müll, weil es war wirklich am Ende. Und dieser kleine Junge ist nein, nein, er hat gekämpft, nein, seine Hose dürfte man nicht wegwerfen. Er hat gekämpft für seine Hose. Und dann haben sie gesagt, okay, wir legen es dahin, wo er sehen konnte, dann konnten sie ihn richtig schrubben. Und sie haben ihn dann gewaschen, schön sauber gemacht. Und als er fertig war, hat meine Mutter ihm eine ganz neue Hose gebracht, neues T-Shirt, als schöne Kleidung für ihn. Und als er das Neue angezogen hat, war alle Interesse in dem Alten vorbei. Er wollte es nicht mehr, kein Interesse mehr. Er wollte es gar nicht mehr haben, es war vorbei. Weißt du? Und genau so im Epheserbrief das ist eigentlich ein Bild auf was der Herr in uns tut. Weißt du, viele Leute halten so fest an ihre Sünde, an die Dinge, die sie so geschätzt haben. Aber wenn der Herr uns dann das Neue gibt, dann haben wir kein Interesse an das Alte mehr. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und die Bibel spricht hier von vielen Dingen, die wir ablegen sollten. Und es geht viel um unsere menschlichen Beziehungen. Aber was ich hier sagen will, ist gerade, ich möchte ein paar Dinge einfach herausholen, die wichtig sind. Zum Beispiel, die Bibel spricht hier von Bitterkeit, von Dingen, die uns festhalten. Und er sagt hier im Wort Gottes, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Und Vers 27, und gebt nicht Raum den Teufel. Weißt du, wenn du den Teufel einen Anhaltspunkt gibst in deinem Leben, und oft, ich habe es so oft gesehen, im geistlichen Dienst, ist Bitterkeit Nummer eins. Was Leute nicht verzeihen können. Sie können ihre Mutter oder ihr Vater oder irgendjemand nicht verzeihen. Und sie halten fest. Und sie möchten immer Gebet und bekommen keinen Durchbruch, weil sie festhalten, weil der Teufel Raum bekommen hat in ihrem Leben. Es ist ein Anhaltspunkt. Und vor einigen Jahren war ich ein Pastor in Österreich, und ich war 30 Jahre alt. Das ist vielleicht 2-3 Jahre her. Ja. Das war meine erste Gemeinde, und ich war der erste Pastor in dieser Gemeinde. Und die Gemeinde war, es war toll. Die haben sich so gefreut, endlich einen vollzeitigen Pastor zu haben. Und ich kam davon, ich war Jugendpastor, übernahm diese Gemeinde. Und ich hatte eine Vision für diese Gemeinde und begann zu arbeiten und mit den Ältesten zu reden und wollte richtig Schuss in die Gemeinde reinbringen. Weißt du? Das ging gut für 2-3 Wochen. Ja. Und dann auf einmal merkte ich, ja, die Ältesten möchten gar nicht so mitgehen. Die haben es geliebt, wie es war. Ich begann einfach, ich war ein bisschen unreif, und ich begann einfach, ich versuchte, das durchzudrücken mit die Ältesten, aber es war immer Widerstand, immer Widerstand. Ich gab Gas und sie traten die Bremse. Ja. Und es schaute aus, als ob ein Besoffener oder ein Betrunkener unsere Gemeinde führt. Weißt du? Aber mit der Zeit kam es so, dass das hat mich so geschmerzt, weißt du? Dieses ständige Miteinander nicht im Rechten sein. Und ich hab viel gebetet. Ich ging viel ins Gebet und habe immer gesagt, Herr, ich vergebe meine böse Brüder. Ich vergebe meine böse Brüder, weißt du? Und ich habe 100-mal sie vergeben, aber es hat nichts geändert. Weißt du, wenn einer mit seinem Auto vorbeigefahren ist, dann hat's geschmerzt in mein, ich habe richtig Schmerzen in meine Seele gespürt. Ich wollte ihn nicht sehen. Aber ich war super Schauspieler. Am Sonntagmorgen, schön, dass du da bist, lieber Bruder. Ich habe gelächelt, weißt du. Man hätte mich für Hollywood nehmen können. Ich war ein guter Schauspieler, weißt du. Und ich habe versucht, weißt du, in diese Sache das zu lösen. Aber es gab irgendwo keine Lösung. Und weißt du, ich hätte ja mit den Brüdern sprechen können, aber das habe ich nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Aber der Herr war so gnädig. Ich war in einem Gottesdienst, und es ging über Erweckung. Und die haben über Erweckungen gesprochen. Es hat mich so berührt. Und ich sagte, Herr, das möchte ich auch haben. Ich möchte Erweckung, ich möchte das sehen, ich möchte das erleben. Und am Ende vom Gottesdienst, das waren alle Pastoren, es war eine Pastorentagung, und am Ende vom Gottesdienst haben sie keinen Aufruf gemacht, weil Pastoren brauchen keinen Aufruf, weißt du. Die sind alle sehr heilig, haben irgendwie, es war kein Aufruf. Ich hätte es gebraucht, weißt du, aber es war kein Aufruf. Und sie haben gesagt, da wo du bist, sprich einfach mit dem Herrn. Und ich habe gesprochen, ich habe gesagt, Herr, heute Abend geh nicht an mir vorbei. Geh nicht an mir vorbei. Ich möchte, dass du mich berührst. Und ich habe gefleht, weißt du, ich habe wirklich Gott gesucht und habe gesagt, Herr, auch wenn kein anderer hier berührt wird von dir, aber geh bitte nicht an mir vorbei. Ich brauche dich heute Abend. Und als ich so gebetet habe, auf einmal sprach der Heilige Geist zu mir, ganz klar, und sagte, Chris, du hast Sünde in deinem Leben. Wow, das wollte ich eigentlich nicht hören. Ich wollte eine Berührung, weißt du, so ein Experience haben. Wollte ich eigentlich nicht hören. Aber dann habe ich gesagt, Herr, ich bin Pastor. Ich predige jeden Sonntag. Wie kann das? Ich habe doch keine Sünde in meinem Leben. Und ich wollte den Herrn einfach aufklären. Weißt du, dass das nicht sein kann. Aber der Herr ließ nicht locker. Ich betete weiter und auf einmal spricht der Heilige Geist wieder zu mir. Chris, du hast Sünde in deinem Leben. Und auf einmal kam es mir. Ich sage, ja, der Herr hat immer recht, oder? Der Herr hat recht. Und dann ich habe gesagt, Herr, wenn das so ist, dann bekenne ich das als Sünde. Und ich wusste, er spricht diesen Punkt an mit die Ältesten. Ich wusste, das war mir klar. Und ich sagte, Herr, ich bekenne meine Sünde, bitte vergib mir. Und als ich das gemacht habe, du musst bedenken, ich war Pastor, ich habe jeden Sonntag gepredigt. Auf einmal wurde es mir so übel, ich dachte, ich erbreche jetzt hier über den ganzen schönen Teppich. Und die Österreicher würden sich sehr freuen. Weißt du? Und ich dachte, er sagte, Herr, das kann ich nicht machen. Und dann auf einmal merkte ich, der Feind will mich wieder aufhalten, ablenken, weißt du? Und dann habe ich gesagt, Herr, ich bekenne meine Sünde. Weißt du, was passiert war? Ich hatte eine bittere Wurzel in meinem Herzen gegen diese Brüder. Ich war bitter. Ich wollte sie vergeben und ich habe es theoretisch gemacht, aber es war Bitterkeit in meinem Herzen. Und als ich das gemacht habe, auf einmal kam die Kraft Gottes über mir und ich habe begonnen zu weinen, weißt du, so richtig tief zu weinen und der Heilige Geist kam so wunderbar, weißt du, so eine herrliche Gegenwart Gottes. Und ich habe nur noch gebetet, Herr, bleib hier. Ich möchte ein Zelt bauen für dich, weißt du. Es war so, Herr, bleib hier. Und es war so herrlich. Aber weißt du, am nächsten Tag kamen die Ältesten zu diesem Gottesdienst. Und es war völlig weg. Es war übernatürlich, weißt du. Die bittere Wurzel wurde mir weggenommen. Es hat mich zurückgehalten. Es hat die ganze Gemeinde zurückgehalten. Und weißt du, ab diesem Zeitpunkt begannen Zeichen und Wunder zu passieren in unserer Gemeinde. Und wie, weißt du, ich war so beeindruckt. Eine Frau, 5 Jahre, tief depressiv. Sie hat immer geweint. Sie hat im Nebenhaus gewohnt. Und ich habe die Frau nur gesehen weinen. Immer, immer am Boden zerstört. Wir haben mit ihr gebetet. Paar Sekunden, bumm, sie war frei und sie war die glücklichste in unserer ganzen Gemeinde. Ja, das ist super, ja. Das braucht man bei vielen, ne? Dass eine Freude in die Gemeinde kommt, Halleluja. Aber weißt du, man darf den Feind keinen Halt geben in unserem Leben. Und wir müssen an die Wurzel gehen von Sachen. Wir können nicht einfach so theoretisch. Wir sind viele, oft sind wir so, weißt du, wie der reiche Jüngling, der zu Jesus gekommen ist und hat gesagt, Herr, was muss ich tun, um das Himmelreich zu bekommen? Und Jesus sagte, befolge die Gebote Gottes. Und er sagte, ja, das habe ich alles gemacht, seit meiner Kindheit. Und dann sagt Jesus, okay, eins fehlt dir noch, geh, er war ein sehr reicher Mann, geh, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und komm und folge mir nach. Und weißt du, heute würden viele sagen, Mann, der reiche Jüngling hat es einfach nicht geschnallt. Er hätte es ja nicht wirklich verkaufen müssen. Er hätte ja nur willig sein müssen, es zu verkaufen. Wenn er willig gewesen wäre, es zu verkaufen, dann hätte er, weißt du, er hätte es ja nicht wirklich verkaufen müssen. Aber weißt du, das ist diese Gedanke und was im Epheser hier angesprochen wird, wo der Herr ganz klar sagt, legt von euch ab diese alten Werken, geh an die Wurzel von Sachen. Wir können nicht einfach so unsere Deals mit dem Herrn machen, sondern Gott ist interessiert an wer wir wirklich sind. Und so oft sind wir so fixiert auf das Äußere, dass kein Ehebruch, kein Stehlen, keine Rebellion. Wir sind, weißt du, die 10 Gebote. Was sind die Gebote? Dass ich diese Dinge halte. Aber wir gehen einfach an die Symptome, aber nicht an die Wurzel von den Sachen. Und Gott kann nur in unser Leben wirken, wenn die Wurzel angegangen wird. Und das braucht unsere Willigkeit, wo wir sagen, Herr, tu einfach das, was du willst. Als ich 15 Jahre alt war, ich war ja Missionarssohn. Und ich bin so dankbar, meine Eltern waren echte Vorbilder. Sie waren nicht perfekt, aber sie waren echt. Ich wusste, das, was sie leben, ist nicht geheuchelt. Das ist echt. Ich habe mit ihnen gelebt. Genau. Und weil die Kinder wissen Bescheid, die Frau weiß Bescheid, wer du wirklich bist. Für mich war keine Frage, ob das Christentum echt ist, weil ich habe es vorgelebt bekommen. Das war echt. Ich habe gesehen, weißt du, wie meine Eltern Gebetserhörungen erlebt haben, wie sie aufrichtig vor dem Herrn gewandelt sind und wie Gott zu ihnen gestanden ist. Gott war real, aber nicht für mich, irgendwo nicht für mich. Und mit 15 kam so ein Punkt, wo ich merkte, das, was meine Eltern haben, ist nicht, was ich habe. Ich hatte kein wirkliches Glaubensgewissheit. Ich bin erlöst. Es war immer so ein Fragezeichen. Wenn jemand mich gefragt hat, bist du eigentlich wiedergeboren? Habe ich sofort gesagt, ja, natürlich. Aber in mir hat es geheißen, dass mich selber, du lügst, das stimmt nicht ganz. Es war so ein Zweifel da. Immer ständiges Zweifel. Und ich bin 100-mal nach vorne gekommen. Ich habe 100-mal mein Leben Jesus gegeben und dann in der nächsten Woche bin ich gleich in die gleichen Dinge wieder reingegangen, gleichen Sünden wieder gemacht, weißt du? Es war einfach keine Veränderung bei mir. Und als 15-Jähriger auf der Internat, wo ich war, Missionsschule, begann ich Gott zu suchen. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte dich haben. Und ich jeden Tag nach der Schule bin ich so in eine kleine Kapelle gegangen. Das war für Gebet, das haben sie extra gebaut. Keiner hat es gebraucht, also ich habe es für mich alleine gehabt. Es war toll, weißt du. Ich bin, jeden Tag war ich in diese Kapelle, habe Gott gesucht, habe gesagt, Herr, ich möchte dich haben, ich möchte dich echt haben, ich möchte das Echte, ich möchte nicht irgendwie etwas, ich wusste, irgendwas passt nicht. Ich glaubte an Gott, ich glaubte, aber irgendwas fehlte bei mir. Und Über 6 Wochen habe ich Gott gesucht. Und nach 6 Wochen kam ein Prediger aus USA und predigte über 1. Korinther 13. Weißt du, wenn ich alles, was ich habe, hergebe, wenn ich in Zungen wie Engel habe, aber doch nicht die echte Liebe Gottes habe, bedeutet es gar nichts. Wenn ich mich ergebe, alles gebe, was ich habe, aber habe diesen Durchbruch nicht, habe ich gar nichts. Und er hat gesagt, weißt du, wir waren alle, fast alle Kinder, die in christliche Familien aufgewachsen sind, gesagt, weißt du, viele von euch haben euer Leben Gott gegeben, weil ihr einen Schein wollt in den Himmel. So ein als Führerschein, dass ihr darauf kommt. Aber er hat gesagt, das funktioniert nicht, weil Gott nimmt keine Teilopfer an. Das sieht man bei Kain und Abel. Er hat nicht ein Teilopfer angenommen, er brauchte ein ganzherziges Opfer, wo alles auf dem Opferaltar liegt. Und an diesem Abend ging es auf. Er hat gesagt, genau das ist mein Problem. Und er hat uns aufgefordert, gesagt, wenn ihr wirklich einen Durchbruch wollt, dann kommt und ergibt euch ganz alles dem Herrn. Eure Zukunft, eure Träume, euer zukünftige Partner, wen ihr heiraten werdet. Alles gehört heute Abend dem Herrn. Ein ganzes Opfer auf dem Altar. Und ich wusste, das ist für mich. Ich bin nach vorne gegangen und habe gebetet. Und ich sage euch, die Kraft Gottes kam über mir. Ich war verändert. Ich wusste, ich bin erlöst. Bis heute ist dieses Zeugnis da. Ich weiß, ich bin erlöst. Keine Zweifel. Ich weiß, ich bin erlöst. Du fragst mich, wie weißt du das? Ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß einfach. Der Heilige Geist gibt mein Geist Zeugnis, dass ich sein Kind bin. Und das ist die echte Erlösung. Weißt du, das ist an die Wurzel gehen in unserem Leben. Wenn wir an die Wurzel gehen, dann kann keine Frucht mehr hervorkommen, weißt du, in unserem Leben. Dann ist, wenn die Wurzel der Sünde zerstört ist in unserem Leben, dann wird der Heilige Geist. Und natürlich, wir leben noch in dieser Welt, aber wir sind mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Weißt du, der Herr errettet uns nicht, dass wir theoretisch frei sind. Er errettet uns, dass wir wirklich frei sind. Halleluja! Von aller Macht der Sünde. Und das möchte er in deinem Leben tun. Er möchte an die Wurzel gehen. Die Bitterkeit, was du mit dir rumträgst, die Dinge, weißt du, ein bisschen bei Pornografie anschauen, weißt du, Dinge, die du mit dir rumträgst, er möchte an den Wurzel gehen, dass das kein Thema mehr ist. Halleluja. Unser Herr, wenn er uns errettet, ist es ein ganzes Werk, ihm zu Ehre. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen und ins Gebet gehen. Halleluja. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart jetzt hier in diesem Raum. Herr, du bist da. Und Herr, ich bete einfach, dass du, Heiliger Geist, wirkst jetzt in unserer Mitte. Dass du einfach das tust, Herr Jesus, was kein Mensch tun kann. Dass du an uns wirkst, gerade jetzt. Heiliger Geist, du hast Freiraum zu wirken. Halleluja, Halleluja. Und während wir da stehen in der Gegenwart des Herrn, du bist da heute Morgen und du stehst da und du merkst, Mann, ich brauche eine echte Berührung Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, dass der Herr heute an die Wurzel geht. Dass der Herr Dinge erledigt in meinem Leben. Ja. Und wenn du da bist und du sagst, Herr, ich möchte Sieg haben, ich möchte nicht theoretisch Sieg haben, echte Sieg haben. Und heute bin ich bereit, alles auf Gottes Altar, Opferaltar zu legen. Ich lege mein ganzes Leben hin. Ich lege meine Finanzen hin. Ich lege meine Träume hin. Ich lege alles, was ich bin, lege ich auf Gottes Altar heute und sage, Herr, nimm mein Leben, gebrauche du es. Es gehört ganz dir, ohne etwas zurückzuhalten. Wenn das dein Wunsch ist hier heute Morgen, dann möchte ich einfach bitten, dass du ganz schnell deine Hand hochhältst. Du sagst, ja, Jesus, ja, Halleluja, ja, Halleluja. So viele Hände gehen rauf. Halleluja, Halleluja. Wenn du es wirklich ernst meinst mit dem Herrn heute Morgen, dann möchte ich einfach bitten, komm von da, wo du bist, komm hier nach vorne. Wir möchten mit dir beten und dich segnen. Komm einfach, Halleluja. Wenn du deine Hand gehalten hast, wir machen ganze Sache mit dem Herrn. Halleluja, komm einfach, Halleluja. Jesus ist hier, Jesus ist hier, Halleluja. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, komm einfach. Ich möchte niemanden verpassen, wenn du da bist und du spürst einfach, wie der Heilige Geist am Wirken ist. In dir ist, du bist nervös. Das ist der Heilige Geist, weißt du? Und du musst ihm Antwort geben. Die Bibel sagt, wenn du heute seine Stimme hörst, verstock dein Herz nicht. Mach dich nicht hart, sondern reagiere. Komm einfach. Halleluja. Preis dem Herrn, Halleluja. Wir haben so viele jetzt, die nach vorne gekommen sind. Und wir werden auch mit Einzelnen beten. Aber während wir da stehen, lasst uns einfach das ganz festmachen mit Jesus. Ich werde ein Gebet vorsprechen und das ist keine Formel. Es ist einfach euch zu Hilfe. Das Gebet muss von dir kommen. Es kann nicht mein Gebet sein, es muss dein Gebet sein. Und bete einfach von ganzem Herzen dieses Gebet. Lass uns gemeinsam sagen, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Dass du Jesus gesandt hast, dass er für mich gestorben ist. Herr, ich komme zu dir und ich lege mein Leben vor dir hin, Jesus. Vergib mir alle meine Rebellion, meine Selbstsucht, meine Bitterkeit, alles, was mich abhält von dir, Herr Jesus. Herr, vergib mir. Und heute, Herr Jesus, gebe ich dir mein ganzes Leben. Es soll dir gehören, Herr Jesus. Ich werde dir dienen den Rest meines Lebens. Und gerade jetzt, in Jesu Namen, sage ich mich los von aller Macht des Satans. Ich gehöre Jesus. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wir bleiben einfach in Gottes Gegenwart. Und ich möchte einfach bitten, dass, dass das Gebetsteam, meine Familie auch mitbetet, dass wir einfach Leute segnen. Wenn der Herr ein Wort hat, dann bitte gib's weiter. Wir möchten einfach offen sein für die Wirkung des Heiligen Geistes hier in diesem Raum. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja.